Radio Ravnica, Folge Nummer 231. Heute mit den Themen Karl auf Männerkarten in den verschiedenen Formaten von Magic the Gathering. Dann diskutieren wir 3 Jahre Standard, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob das Revitalisieren denn so funktioniert hat, wie wir es gedacht haben. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Thema zu Magic Online, wo es ein kleines Upsi gab. Zu guter Letzt natürlich noch Ask Us Anything, aber natürlich erstmal Marc, wie geht's dir?
Hey, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin ziemlich gehypt auf die Folge. Ich habe Bock drauf. Das ist eine Menge Diskussionspotenzial da. Mhm. Und gleichzeitig auch eine Menge Spaß. Und wir haben ja noch ein Announcement.
Genau, denn wir sind ja auch diese Woche, wie üblich, gesponsert von Holy, aber diesmal ist es nicht nur das Sponsoring, sondern Holy hat sich auch noch dazu entschlossen, uns ein bisschen was zur Verfügung zu stellen für euch da draußen. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel von 3 Starter-Sets Deluxe, die so einiges beinhalten. Was beinhalten sie denn, Marc?
Yes, Starter-Sets Deluxe bedeuten, wir haben 14 Mal einen Energy-Drink. Wir haben 14 Eisteesorten oder halt eine Art von Eistee. Es ist auch zum Beispiel ein Matcha-Tee dabei. Und wir haben 15 Hydrations. Da gibt es sogar sehr, sehr neue Hydrations, wie den Cranberry und den Pear. Mhm. Die sind, also die Birne, die sind sehr, sehr neu. Die haben wir auch erst neulich tatsächlich zum Probieren bekommen.
Oh ja.
Und die sind hier schon drin. Und genau. Das wird, ist ganz cool. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Energy haben wollt, ob ihr Eistee haben wollt oder ob ihr eben so esoterische Drinks haben wollt. Mhm. Damit das Ganze funktioniert, bekommt ihr natürlich noch einen Shaker dabei.
Yes.
Das ist der normale schwarze Shaker, den die so haben. Und ja, da bin ich mal drauf gespannt. Das ist sehr, sehr cool. Man muss überlegen, das ganze Set, das ganze Set kostet schon was.
Yeah.
Und das so einfach so zu bekommen, zum Gewinnen, zum Probieren für 3 Leute, nicht nur für einen,
genau,
für 3 Leute, ist schon sehr cool, glaube ich.
Definitiv. Und wie gesagt, das ist der perfekte Anfang für Holy, weil man kann sich erstmal durch alle Geschmacksrichtungen durchschmecken sozusagen. Mhm. Der passende Shaker ist auch mit dabei. Das war so ein bisschen mein Problem am Anfang, war, dass ich halt kein Gefäß hatte, was halt genau die Abmaßungen habe, die so eine Tüte Holy quasi mit hatte. Deswegen, Shaker ist dabei. Ihr habt mehr als genug zum erstmal Auskommen damit drin. Und was ihr dafür tun müsst, um das zu gewinnen, ist auf unseren Discord-Kanal zu kommen. Auf den Radio Ravnica Discord, natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Dort haben wir euch einen extra Chat aufgemacht. Der heißt dann Holy Gewinnspiel oder ähnlich. Und da werden genauere Anweisungen drinstehen, im Sinne von hier reagieren oder eine Nachricht reinschreiben, wie toll ihr uns findet oder sonst irgendwas. Und dann werden wir da in 2 Wochen als ein Lostopf quasi in der Folge dann Moment, der Folge 232 nicht, sondern der Folge 233 werden wir dann einen Gewinner im Podcast ziehen.
Yes.
Beziehungsweise 3 Gewinner.
Den ziehen wir halt, genau, die 3 Gewinner ziehen wir halt bei der Tag der Aufnahme.
Genau.
Nicht beim Tag des Rausspielens. Und da muss man jetzt dabei sagen, wir nehmen immer dienstags abends auf.
Genau.
Das heißt,
genau,
wenn dann jemand ankommt und sagt, oh, ich habe mittwochs mich eingetragen und ich war jetzt nicht im Lostopf, ja, das ist halt, weil wir dienstags abends auflösen. Werden wir aber auch noch genauer hinschreiben, bis wie viel Uhr ihr euch eintragen könnt.
Genau. Was für euch wichtig ist, schreibt am besten jetzt schon in den Discord. Schaut da schon mal rein in den Chat und macht in unserem fabelhaften Gewinnspiel mit. Und natürlich, wenn ihr einfach nur so Holy kaufen wollt, gelten natürlich nach wie vor unsere Rabattcodes. Einmal Ravnica10 und Ravnica5 für 10% oder 5 Euro für euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns mit allen Einkäufen bei Holy über diese Codes, über unsere Webseite, eben indirekt. Und wir kriegen am Ende des Monats eben einen kleinen Betrag daraus, der uns eben unterstützt in unserem Anschaffen von Technik oder Decken der monatlichen Kosten, die wir da so haben. Dementsprechend, wie gesagt, Gewinnspiel, Discord, ansonsten weareholy.com/Radio Ravnica. Aber dann haben wir noch eine weitere Ankündigung, und zwar das MTG-Fest, ein community-organisiertes Radio-Ravnica-Turnier, findet zum 2. Mal statt dieses Jahr, und zwar am 25.05.2024. Um 12 Uhr geht es los mit 2 Turnieren diesmal, einmal Pauper und einmal Pioneer. Das Ganze findet in Ludwigshafen am Rhein statt. Wir beide haben auf jeden Fall vor, da zu sein, werden wahrscheinlich auch da sein.
Ja.
Und dementsprechend, wenn ihr auch Bock habt, mit uns Pioneer zu spielen oder Pauper, dann kommt auf jeden Fall vorbei nach Ludwigshafen. Ihr könnt euch jetzt schon Tickets sichern auf mtgfest.de. Und damit vorweg.
Wer sich das mal angucken will, ich habe da einen Vlog zu.
Oh ja, auf jeden Fall.
Wenn sich da mal reingucken möchte, wie großartig das war und wie cool das mit der Community war, da zu machen. Ich bin mal gespannt, ob unser Back-to-Back-Champion ein Tri-Head machen möchte.
Ja.
Und ja, mal gucken wir mal.
Wäre auf jeden Fall cool. Aber mit dem Themen vorweg würde ich doch sagen, starten wir doch mal in unser erstes Thema, und zwar Murders at Carl of Manor Karten in den Constructed-Formaten unserer Wahl. Commander, erstmal ausgeklammert. Ja, wie ist denn dein Eindruck vom Set und von den Karten, die so die Runde machen? Gibt's da ein bisschen was, was ja schon das ein oder andere Deck aufgewühlt hat?
Alles Müll? Nein, Spaß beiseite. Es gibt ein paar sehr, sehr interessante Karten. Ein paar Karten, die ich auch schon ein bisschen beobachtet habe, aber leider jetzt tatsächlich schon zu lange gewartet habe, um zuzuschlagen, weil es gibt ja auch schon Preisentwicklungen bei ein paar Karten. Für mein Main-Format Legacy ist nicht wirklich viel passiert. Es sind ein paar, zwei, drei Karten, die mal gespielt werden können, aber das sind meistens nur irgendwelche leicht besseren oder leicht schlechteren Versionen oder halt eine dritte Version von irgendeiner Karte. Mm. Das ist halt ein bisschen schade. Aber alles in allem habe ich gesehen, hat es schon ein bisschen Impact.
Ja.
Und tatsächlich habe ich beim ganz langen Hin- und Hersuchen tatsächlich ein Deck gefunden. Das kann ich nachher noch kurz mal vorstellen. Das ist ganz cool. Aber ansonsten ist das Set, ich habe es jetzt zwei Collector-Display, ein Play-Display aufgemacht für zwei befreundete Händler. Und ich muss sagen, also Fun ist was anderes, habe ich irgendwie das Gefühl.
Also wir können auch gerne noch ein bisschen spekulieren, warum dieses Set so schlecht angesehen wird, weil ich muss auch sagen, ich hatte ja jetzt letztes Wochenende dieses eine Event auch von Wizards of the Coast und Ultimate Guard präsentiert, dieses Krimi-Dinner / Magic-Spielen und habe dafür in Vorbereitung 2 bis 2,5 Play-Booster-Displays aufgemacht und daraus Decks gebaut und Dinge vorbereitet. Und tatsächlich, die Dichte an Karten, die wirklich super relevant sind, ist irgendwie nicht so hoch, beziehungsweise ist zwar hoch, aber halt in den Commons und Uncommons. Und das ist halt eine sehr interessante Entwicklung, dass wir ultra viele Karten sehen, die sich auch doppeln in den verschiedenen Formaten, die wir jetzt durchgehen werden. Da hast du halt eine No More Lies, wird halt natürlich in Pioneer gespielt, natürlich in Standard gespielt, aber sogar bis halt hin zu Modern sieht man die teilweise. Wir haben eine Karte, die mich ein bisschen überrascht hat, ist Pick Your Poison, ein Einmana, Sacrifice ein Artefakt, ein Enchantment oder eine Kreatur mit Fliegen. Also der Gegner muss eine Kreatur sacrificen. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass man durch die Band tatsächlich sehr viele Surveillance sieht. Die ja so ein bisschen, also wir waren ja recht positiv mit den Surveillance in unserer ersten Betrachtung. Danach ging es in so ein Loch rein, wo ich sehr viel Negatives gehört habe, wo dann Leute gesagt haben, so, das ist ja Quatsch, spielt man nicht. Und jetzt gerade nimmt's wieder auf. Und das sieht man auch in den Preisen. Die waren zwischenzeitlich irgendwie bei so 1-2 Euro. Und jetzt gehen sie in manchen Fällen, meistens die blauen natürlich, wieder so ein bisschen in die Richtung, ja, schon so 7-8 Euro. Was hat's denn damit auf sich? Hm.
Die Karten sind witzig. also das Deck, was ich rausgesucht habe, was ich nachher auch noch kurz, was ich jetzt auch schon drüber reden kann, ist tatsächlich ein Deck, das in Legacy Surveillance spielt. was einfach witzig ist, denn wir haben ein Deck, das mit dem grünen Tutor, also dem Sylvan Tutor, hingeht und sich eine Kreatur aus dem Deck oben drauf legt, auf den Surveil-Trigger, auf den Surveil vom Land.
Ja.
Und damit ein Reanimator-Deck geschaffen hat.
Hm, verstehe.
Und das ist halt super, super spannend, was du damit machen kannst. Es wirkt erstmal ein bisschen weird am Anfang. Ist aber wirklich, wirklich ein cooles Deck. Und ich habe es ein bisschen getestet. Es macht tatsächlich Spaß zu spielen. Und
das ist wirklich cool.
Ich glaube halt, dass Surveil so viel besser ist wie fast alles andere, weil es in den Friedhof legt. Modern und selbst hin zu Pioneer sind super viele Decks, die mit dem Friedhof interagieren. Mhm. Die sich mit dem Friedhof auseinandersetzen. Legacy genauso. Und wenn du Karten in den Friedhof kriegen kannst, statt unter das Deck zu bekommen, das ist insane gut.
Ja.
Und die Fetchbarkeit hilft, ja. Ist aber, glaube ich, nicht so hundertprozentig relevant.
Ja, also zumindest was.
Zumindest nicht für Pioneer.
Ja, ja, in Pioneer ist es nicht wirklich relevant. Aber zum Beispiel in Modern ist es schon sowas, wo ich glaube, wo eine sehr große Preisentwicklung auch so herkommt. Es gibt lustigerweise, habe ich diese Woche entdeckt, ein sehr cooles neues Feature bei MTG Goldfish, was an dieser Stelle keine Werbung ist, sondern wirklich was, wo ich einfach dachte, oh, das ist aber nett, ist, wenn man auf ein neues Turnier klickt, die machen ja auch Tournament Reports, kannst du ganz runterscrollen und da gibt's ein Kapitel New Cards Being Played. Und die ersten sind halt jetzt zum Beispiel bei dem Turnier vom 11.2. Das Den 24 Sunday 12 Uhr Modern 5K ist dann halt zum Beispiel das erste Thundering Falls, was gespielt wird in Living End, Timo Reiners und eigentlich hauptsächlich Cascade-Decks, wenn ich das gerade so sehe. Und da hast du natürlich auch, ne, gerade Living End will sehr viele Sachen im Friedhof haben. Durch diesen Free Surveil, wenn du quasi Turn 1 ein Fetchland spielst und dann halt nicht irgendwas hast zum Reagieren, wo du jetzt nicht irgendwie einen Interaktionsspell rausfetchen musst. Wenn da nichts passiert, holst du ein Surveil-Land und füllst deinen Graveyard einfach damit auf. Oder halt, ne, man spielt ja ohnehin schon die Triome sehr häufig auch in Modern. Und wenn da sowieso ein Tapland reinkommt, dann kann man sich halt auch ein Surveilland irgendwie raussuchen. Ich glaube schon, dass das einiges ausmacht. Also es ist halt eine sehr spannende Entwicklung, das irgendwie zu sehen, was eigentlich nur verbesserte Tempel mit Basic Land Types teilweise so Auswirkungen haben.
Anrichten.
Genau. Ja. Und ich meine, sie sind keine Four-Offs in den meisten Decks. Sie sind halt wirklich nur so ein, zwei, weil man sie wirklich nur fetchen will und das war's. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr interessant. Dann gab es ja noch so eine Geschichte mit Leyline of the Guild Pact in Modern.
Oh ja.
Was hat's denn großartig damit auf sich?
Leyline of the Guild Pact, für die Leute, die Karte nicht kennen, das ist eine Karte, die ganz, ganz viele Mana-Symbole drauf hat. Und zwar jedes Mana-Symbol, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal.
Ja, jedes und grüne quasi, jede grüne Kombination.
Genau. Und dementsprechend sind da halt alle fünf Farben drauf. Und es gibt halt eine Karte aus Modern Horizon, wer hätte es gedacht, die halt extrem broken damit sein kann. Mhm. Und zwar ist es einfach Scion of Draco. Scion of Draco ist eine 12-Mana-Karte, die für jeden Standardlandtyp unter Karten, die man kontrolliert, 2 Mana weniger kostet. Das Ding kann fliegen, das Ding ist 4/4. Und hat Wachsamkeit, wenn die Kreatur weiß ist, wenn die Kreatur blau ist, hat sie Hexproof, wenn die Kreatur und so weiter und so fort. Ist erstmal nicht so relevant. Was wir hier haben, ist eine Möglichkeit mit der Leyline of the Guild Pact, die halt sagt, alle Karten haben alle Farben, die du kontrollierst, und alle deine Länder machen jedes Mana und sind jeder Standardlandtyp. In der zweiten Runde ein 4/4 Wachsamkeit, Hexproof, Lifelink, Erstschlag, Trampelkreatur zu bekommen, die allen anderen Kreaturen, die wir kontrollieren, Wachsamkeit, Hexproof, Lifelink, Trampel, Erstschlag zu geben. Insane.
Absolut.
Wirklich insane. Und das klingt so geil.
es ist halt wirklich witzig, weil ich meine, offensichtlich haben sie sich wahrscheinlich bei Leyline of the Guild Pact, ne, ist ein Mana-Fixer, wie auch immer, Five-Color-Commander-Deck, Staple oder sowas. Und so habe ich sie ja auch erst gesehen. Aber halt gerade diese Kombination mit Scion of Draco, was eine Mythic ist, die zu Modern Horizons-Zeiten ich im Bulk verkauft habe für 2 € oder so, um 300% irgendwie im Preis gestiegen, wegen halt dieser Combo. Und das ist halt immer das Tricky, dass man irgendwie denkt, okay, diese unspielbare 12-Mana 4/4 mit Domain, mit dieser super weirden Color Restriction, da wird doch nie was draus. Und dann kommt hier sowas, so Leyline of the Guild Pact, was quasi, wenn du sie auf der Opening Hand hast, halt for free spielen kannst und alle Permanente haben alle Farben. Und dann sind deine Crashing Footfall Rhinos einfach halt, ja, haben all diese Keywords und ja, es ist total, total wild. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Glaubst du denn, dass Leyline of the Guild Pact, dass das jetzt wirklich so ein neues Super-Staple wird? Oder glaubst du, dass das jetzt halt so einmal, oh, man hat die Combo entdeckt und danach wird sich wieder angepasst, weil dann packen die Leute wieder Enchantment Removal in ihre Sideboards?
Ja, es ist ganz nett. Es ist ganz nett. Aber ich glaube tatsächlich, dass es vom Relevanzheitsfaktor nicht so groß ist, weil gerade bei solchen Decks kann man dann eben relativ schnell einfach mal die Leyline removen. Und dann macht der Draco, ist der 2 Mana und 4/4er, Turn 2. Das ist mächtig, wie wir wissen. Mhm. Aber es ist halt nicht mehr so diese krasse Relevanz.
Ja.
Ich glaube, dass das Deck ganz cool ist, aber es hat halt sonst keinen großen Effekt. Es hat sonst nicht so viel. Es gibt da ein paar andere Domain-Karten, die irgendwie dann 5 Schaden schießen oder 2 Mana 5/5 sind, was ganz starke Karten sind, keine Frage. Aber ohne A-B-Kombo und das am besten auf der Starthand. Also ihr braucht die Leyline hundertprozentig, weil später spielen ist super weird. Und ihr müsst den Skyen haben. Am besten habt ihr den Skyen.
Ja.
Das ist halt schwierig auf die Hand zu bekommen. Dementsprechend ist es ein ganz lustiges Deck. Es wirkt auch super witzig. Ich würde es spielen, wenn ich es in die Finger kriegen würde, wenn irgendjemand mir das mal ausleihen würde. Aber ja. Ich würde es mir auf keinen Fall kaufen.
Ja, ich glaube auch, ich bin gespannt, das ein bisschen im Blick zu haben, wie sich das so entwickelt. Also, ich habe ein bisschen gehört, Rumore über Timur Rhinos, dass es vielleicht ein zu starkes Deck ist, beziehungsweise, dass halt diese durch halt diesen 3-Mana-Instant-Cascade-Spell, dass halt so ein bisschen die Balance ein bisschen kippt, dass halt, ne, Living End und Rhinos eben nach wie vor das Top-Deck sind. Na, vielleicht muss man da mal irgendwie ran, vielleicht nicht, aber mal schauen. Bin auf jeden Fall gespannt, was man da noch irgendwie alles von sieht. Aber gerade halt wirklich diese Surveillance hat mich halt wirklich überrascht. In Pioneer gab es natürlich auch eine Entwicklung und da ist natürlich keine Überraschung, dass No More Lies und Azorius Control gerade wirklich sehr, sehr steil gehen. Azorius Control war vorher schon ein sehr solides Deck, hatte immer sehr viele Antworten, aber jetzt natürlich mit dem Mana Leak, mit Exile-Effekt obendrauf, ist es halt wirklich nochmal deutlich, deutlich besser geworden. Und ja, glaubst du, Control wird vielleicht ein Problem jetzt? Oder glaubst du, dass das ja was werden könnte, was ja sich jetzt nur kurz einbalancieren müssen? Die Leute müssen wieder anfangen, Cavern of Souls zu entstauben und wieder in ihre Decks zu spielen.
Ja, ich denke, man muss einfach, dieses Cavern of Souls darf man nicht unterschätzen. Und man macht sich ja auch sehr, sehr langsam.
Ja.
Und normalerweise ist es so, wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ich bin jetzt langsamer, sorgt es meistens dafür, dass irgendein Mono-Red-Deck um die Ecke kommt und sagt, ich hab gehört, du bist langsam.
Ja, ja, total, total. Also, es ist tatsächlich ein bisschen so, das Agro-Decks jetzt gerade, weil wir halt auch von einem sehr starken Midrange, Rakdos Midrange ist nach wie vor immer noch das beste Deck, oder einer der besten Decks, dass wir halt da immer noch so ein bisschen reingehen, so okay, also Agro-Decks haben es gerade halt nicht leicht, aber ich habe tatsächlich schon gesehen, dass es die ersten Boros Burn-Versionen gibt, die quasi einfach das Mono-Red von früher mit halt eben Dual Lands eben reingenommen haben und sozusagen dann gesagt haben, alles klar, wir versuchen jetzt hier einfach damit halt eben Boros Charm und dem, wie heißt der nochmal das andere? Lightning Helix. Lightning Helix, Boros Charm, Lightning quasi neu, die Leute rauszubrennen. Was mich tatsächlich sehr gefreut hat, ist, dass wir einen alten Veteranen-Pioneer wieder dazu bekommen haben, und zwar Ensoul Artifact. Denn das Deck hat ganz viele neue Karten bekommen, was eben dafür sorgt, dass man wieder mit Artefakten ganz gut spielen kann. Wir sind ein bisschen weg von dem klassischen Izzet. Dafür haben wir aber die Kombination aus Thraben Inspector und Novice Inspector, die ja beide mit einem Artefakt eben dazukommen, was man dann mit Ensoul Artifact zu einer 5/5 machen kann in Turn 2, was ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wir hatten ja auch den Spyglass Siren, der ja ein Map-Token kreiert auf ETB. So ist es momentan auf jeden Fall eine ganz gute Zeit für Artefakt-Decks. Also es gibt mehrere Versionen von so Artefakt-Agro-Versionen, die momentan ausprobiert werden. Und allen voran, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung. Wo ich mich ein bisschen verschätzt habe, war tatsächlich Archdruid's Charm. Es gibt, du hast ja gesagt, Mono Green wird es auf jeden Fall spielen. Und Mono Green hat es auch gespielt. Aber auch Lotus Field, was halt überraschend viel Sinn macht, woran ich irgendwie auch gar nicht so krass gedacht hat vorher. Weil damit können sie sich natürlich auch ihr Thespian Stage bzw. Lotus Field eben auch raussuchen. Und macht das Deck vielleicht sogar noch mehr consistent, wie es vielleicht schon vorher war. Glaubst du, jetzt wäre es irgendwie so langsam mal Zeit, Lotus Field zu bannen? Oder glaubst du?
Naja, gar nicht. Okay. Jedes Format braucht seinen Combo-Player. Und du hast den Pioneer halt, ja, du bist sehr geschädigt in Pioneer, wenn du Pioneer-Spieler bist, von dem Winter Summer. Keine Frage. Ja. Und wir werden auch immer wieder das Problem haben, dass irgendein Combo-Deck sehr, sehr stark wird. Allerdings muss man echt sagen, was haben wir denn großartig danach? Quinterius Combo mit dem dicken, schwangeren Elefanten.
Ja.
Oder so.
Ich meine, es gibt noch die Amalia-Kombo, halt, ne?
Ja. Ja, okay.
Ja.
Aber die ist halt super leicht aufzubrechen, meiner Meinung nach. Und Hidden Strings macht halt etwas, was kein anderes Deck tut. Das ist für mich das Beispiel wie Izzet Phoenix oder mit den Artefakten, mit den Kreaturen, was du auch viel gespielt hast.
Meinst du Greasefang?
Genau, Greasefang. Yeah. Das sind halt Dinge, die halt völlig dran vorbeilaufen und halt was völlig anderes machen wie alle anderen Decks. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Lotus Field ist für mich eine okaye Karte, ist ein okayes Ding. Ich glaube, früher oder später werden die Leute halt auch verstehen, wie man um Lotus Field herumspielen kann. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass es die ganze Zeit Tier 1 war.
Ja.
Das ist genau wie Izzet Phoenix. Das sind einfach zwei Decks, die immer mal wieder aufkommen. Ja. Dann nimmt man halt die Gegenplayer und dann gehen die halt wieder down. Es ist halt kein Rakdos Midrange bzw. Sacrifice, was halt seit 30.000 Jahren auf Tier 1 ist.
Ja. Genau, und ich meine, ne, das Ding ist halt, wir sind auch noch recht früh im Format. Das heißt, jetzt gerade wird viel ausprobiert. Und ob jetzt, sag ich mal, das Lotus Field Deck jetzt immer Archdruid's Charms spielen kann oder nicht, ich glaube, wir sind jetzt gerade halt noch in so einer Phase, wo es jetzt erstmal ein bisschen rumprobiert wird. Also gerade End of My Opponent's Turn, sich ein Lotus Field rausholen oder sowas, das sehe ich schon als ziemlich stark an, vor allem, weil es halt überraschend sein kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man hat ja auch ein bisschen selbst herumprobiert und herumexperimentiert. Gerade in Pioneer habe ich zwei Decks gerade so ein bisschen im Blick, die ich versuche irgendwie hinzukriegen. Und bei einem habe ich schon am letzten Freitag ein bisschen gezockt. Und das war das Anthrak the Quake Maul Deck. Ich habe es schon im Podcast ein bisschen beschrieben. Die eigentliche Idee ist es quasi, Gruul Aggro, beziehungsweise Gruul Vehicles oder Sagen, je nachdem, was gerade gespielt wird, zu kombinieren eben mit Anthrak als Curve-Ender. Wir spielen die vier Mana-Elfen, also Elvish Mystic Llanowar-Elves, dann ein paar Bonecrusher-Giant für Removal und als Beatdown, Lovestruck Beast für genau denselben Grund und vier Reckless Stormseeker zusammen mit Rhythm of the Wild. Das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Vielleicht sucht man sich auch ein bisschen eine elegantere Lösung, um einer Kreatur Haste zu geben. Aber die Idee ist dann quasi Turn 3 dann zu sagen, nachdem man Turn 2 Reckless Stormseeker oder the Rhythm of the Wild hatte, eben Anthrak rauszubringen und dann sofort mit Haste anzugreifen. Und ja, ich kann sagen, es ist sehr janky. Es funktioniert nicht annähernd immer so gut, wie man sich das denkt. Und ich meine, ich hatte jetzt am Friday Night Magic, ich habe 2 gewonnen, 2 verloren. Ist eine solide Leistung. Ich bin zufrieden auf jeden Fall, weil man hat noch mal so ein bisschen experimentellen Spaß. Weil selbst in Runden, wo man verloren hat, denkt man sich so, aber immerhin habe ich dich einmal gehittet für Anthrak. Und ich hatte zumindest einen Gegner gehabt, der den Text nicht so ganz verstanden hatte und dann geblockt hatte und ich dann alle meine Kreaturen enttappt habe und einfach nochmal angegriffen habe. Und das ist großartig. Das macht Spaß, aber klar, es ist ein bisschen flimsy, aber ich glaube, da könnte man tatsächlich ein bisschen was noch mitmachen, weil gerade ich habe jetzt nochmal, ich habe es jetzt heute nochmal umgebaut, das Deck. Und ich glaube, wenn man sowas wie halt wirklich dieses Bitter Reunion spielt, halt auf 2 Mana und dann kann man für 1 Mana cracken und dem halt Haste geben. Voldaren Thrillseeker wäre eventuell halt noch eine Option, um ihn halt +2 zu geben und halt anzugreifen, ihn dann zu sacrifice und dann sofort quasi den Schaden nochmal hinterher zu schicken. Also glaubst du, dass das Anthrak vielleicht noch eine Zukunft bekommt in Pioneer?
Ehrlich gesagt nicht. Was bei mir einfach viel daran liegt, dass Karten, die du rausnimmst, einfach viel zu strong sind, meine Meinung.
Ja,
ich meine, das ist ein Slot von Karten, die du rausnimmst. Smugglercopter ist immer noch eine der craziesten Karten überhaupt. Und der macht halt so viel. Und du hast gerade da auch die Möglichkeit mit den Lovestruck Beasts oder auch wenn es ist, das ist wie Tranquil Frillbridge oder so, der Dinosaur, wo du ein Artefakt zerstören kannst oder einen Friedhof exilieren kannst oder viel Leben kannst, was einfach viel mehr Vesila ist und im Deck viel mehr steht tatsächlich, als halt das den Clunky mit drin. Das musste ich leider auch feststellen bei meinen Sachen, wo ich mit Delney rumgespielt habe. Ja.
Also ich spiele noch 3 Archdruid's Charm gerade noch, aber das ist halt auch zum Testen. Plus ich habe noch nicht das Playset Anthrak voll, von daher bin ich so ein bisschen noch am Herumprobieren, aber ich schau mal, dass ich da die richtige Mischung noch finde. Und ich wollte dich unbedingt mal fragen, wie läuft denn eigentlich dein Delny-Plan gerade mit in Legacy? Ja. Hast du da schon Deck drumherum gebaut und funktioniert es?
Stockend. Delny ist cool. Delny macht mega viel Spaß. Ich habe sie im Humans-Deck gespielt, ein bisschen getestet. In Schwarz-Weiß Humans läuft die immens gut, die Karte. Wirklich krass gut. Im Pioneer habe ich es noch nicht so krass testen können, leider. Aber was ich angefangen habe zu machen, ist, außerhalb der Box zu denken. Und weniger auf ETBs zu denken. Ich habe mir wirklich die Gedanken gemacht, was sind Karten, die man spielen könnte, wie ich es ja auch damals schon gesagt habe, mit dem Goblin, mit dem Orc Spellmaster. Was kann man machen? Und Karten, die ich gefunden habe, die halt meiner Meinung nach immens viel Spaß machen, war zum Beispiel der, jetzt muss ich ihn gerade raussuchen, wie der Goblin genau heißt, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, Broadside Bombardiers.
Okay.
Broadside Bombardiers sind 3 Mana 2/2 und Menace und Eile und Boast. Man kann eine Kreatur, ein Artefakt opfern und dann triggert der und Broadside Bombardier macht dann 2 Schaden auf ein permanentes oder eine Spieler oder sonst wohin. Und Boast kann man normalerweise halt nur einmal aktivieren. Und jetzt gehe ich halt hin und opfere einmal eine Karte und bekomme zweimal den Effekt, dass ich 2 plus die Sacrifice permanente Mana-Kosten bekomme. Das ist schon ziemlich sick. Und dann habe ich mir gedacht, oh, es gibt ja noch den Namesticker-Goblin. Und ja, da bin ich jetzt gerade dran, so tatsächlich so ein bisschen den Goblin mit Goblin-Matrone oder dem Rebel-Master, der zu Beginn des Combats triggert und einen 1/1-Goblin macht, dann triggert der halt zweimal. Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Das wird lustig, glaube ich.
Spannend auf jeden Fall. Ja, ich finde Delny ist halt, das Potenzial ist halt so schön und so groß. Also, das ist schon wirklich. Das ist wirklich schon eine tolle Karte. Ich bin auch momentan nur am Theorycraften, wie man so schön sagt. Also wenn man Karten nicht wirklich spielt, sondern nur darüber redet. Und ich habe tatsächlich eine Deckliste teilweise mir zusammengestellt, teilweise auch geklaut von anderen Sachen, die ich online gefunden habe. in den Bandfarben mit Collected Company, auch in Pioneer, wo man eben viermal den Delny Streetwise Lookout kombiniert mit sowas wie Reflector Mage oder Skyclave Apparition oder Aether Channeler, was ich auch sehr spannend fand. Denn wenn der ins Spielfeld kommt, kann man entweder einen Vogel machen, also 1/1 Vogel mit Fliegen, eine Target Non-Land Permanent auf die Owner's Hand bouncen oder eine Karte ziehen. Das heißt, wenn der halt dann noch kommt mit halt eben einem Delny draußen, zieht man 2 Karten oder bounce dem Gegner was weg, zieht eine Karte. Und das ist halt echt eine ganz gute Geschichte. Genauso wie Gala Greeter, die 2 Mana 1/1 aus New Capenna, die sagt, immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt unter unserer Kontrolle, nutzen wir was man noch nicht ausgenutzt hat. Und das triggert quasi zweimal. Man kann leider nicht zweimal dasselbe verwenden, aber halt zum Beispiel eben einen 1/1-Marker auf ihn legen und einen Treasure machen. Oder eben Leben bekommen gegen Agro und dann eben Treasure machen oder sowas. Das ist genau sowas wie Prosperous Innkeeper, einfach nur für Mana-Value und ja, auch sowas wie Voice of Resurgent, was ich halt spannend finde, dadurch, dass er halt eben auch eine 2/2 ist. Immer wenn der Gegner einen Spell während unseres Zugs macht oder wenn der Voice of Resurgent stirbt, machen wir einen grünen und weißen Elementar-Creature-Spielstein mit Power und Toughness equal to the creatures we control. Und ich meine, wir haben 33 Kreaturen in diesem Deck, wie jedes selbstrespektierende Collected Company-Deck. Und dementsprechend, ja, ich will es unbedingt zusammenstellen. Ich habe mir schon einen großen Teil jetzt bestellt von den Karten, die noch nicht Delny sind. Denn Delny ist mir momentan noch ein bisschen zu pricey. Ich habe vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass man da noch ein bisschen was macht. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Deck, worauf ich richtig Bock habe. Denn ich mag Band, ich mag Collected Company als Karte in Pioneer. Und denke ich mir, mit ETBs und kleinen 2-Xern kann man schon vielleicht einiges machen.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Ach ja. Aber genau, soweit erstmal zu unseren Brews in Pioneer Legacy und halt eben die Karten, die sonst so gespielt werden in Modern, Pioneer und Legacy. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Murders at Call of Mana Karten auf dem Schirm, um die ihr unbedingt bauen wollt? Habt ihr schon euch ein neues Deck angeschafft, das jetzt erst so richtig möglich wird? Oder sagt ihr, Hat keinen großen Einfluss gehabt, das Set. Ich bleib bei meinem guten alten Deck, was ich bisher auch gespielt habe. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. So, und dann gehen wir doch mal ins nächste Thema. Und zwar 3 Jahre Standard, lohnt sich die Wiederbelebung? Wir haben ja einen sehr, sehr, berühmt-berüchtigten Artikel bekommen. Am 7. Mai 2023, schon ein bisschen älter, aber haben wir auch schon drüber gesprochen, über Revitalizing Standard. Jetzt haben wir so eine gewisse Zeit schon hinter uns gehabt. Wir bekommen so langsam die Auswirkungen dieser Entscheidung zu spüren. Wir haben eine deutlich längere Zeit keine Standardrotation gehabt. Und vor allen Dingen, die Läden spüren es jetzt, denn wir bekommen Standard-Showdown wieder und die müssen eben Standard sein.
No.
Wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich meine, du bist ja auch sehr aktiv in einem Local Game Store. Was war denn da so die Stimmung zu der Ankündigung dieses Events?
Oh, es haben eine ganze Menge ganz hart gelacht.
Ja.
Das muss man aber sagen. Also wir sind ein Store, wo Commander, Legacy und Modern ganz groß ist.
Ja.
Und dann kam die Ankündigung, Standard Showdown kommt wieder. Mhm. Wir hatten damals eine aktive Standard-Community, da wo du ja auch noch bei uns im Store gespielt hast, haben wir eine ganz starke Standard-Community gehabt. Also eine gute Standard-Community, sag ich mal. Und damals gab es auch schon Standard Showdown. Es war damals so, dass man halt sich zum Standard Showdown getroffen hat. Das war meistens dann, glaube ich, samstags. Manchmal hat man auch freitags das FNM zum Standard Showdown umgebaut. Und dann hat man halt einfach, ich glaube, der Gewinner oder wir haben es damals, glaube ich, sogar aufgerissen und verteilt oder so, haben solche speziellen Booster bekommen. So ähnlich wie heute die Promo-Packs oder Foil-Promo-Packs. Nur halt, dass das damals richtig cooler Stuff da drin war. Denn es waren richtig coole Standardkarten mit drin. Und in Ixalan zum Beispiel gab es so Promokarten, die du nur da kriegen konntest und so weiter und so fort. Mega cool. Und da dachten alle so, yo, das ist nice.
Ja.
Und dann kam die Ankündigung Standard Showdown wieder. Alle so, ja gut, Standard ist halt tot.
Ja.
Sie wollen es reviven. Ja, nice. Probieren wir mal. Und dann kamen die Promos, die man begibt.
Ja, es sind zwei Standard-Klassiker. Dragonslord Servant und Sarkhan Unbroken. Zwei Karten, die sind die gerade standardlegal? Nicht wirklich, ne? Oder?
Nee.
Ja,
nee.
Also
nicht mal ansatzweise. Also Sarkhan the Broken war, glaube ich, Khans of Tarkir, Dragons of Tarkir. Damit ist der gerade so Pioneer-legal. Mm. Und ich glaube, Dragonlord's Servant ist auch aus dem Set. Und ich guck's mal gerade nach. Ganz, ganz still und heimlich.
Ja.
Weil, naja, also, die sind halt, ja, Dragonlord's Servant ist aus Drachen von Tarkir. Das letzte Mal gereprintet. Ansonsten in Commander-Decks.
Ja.
Ey.
Ja, es ist halt wieder ein großer Fokus auf Commander in unserem Standard-Showdown-Pack. Ich meine, was wir sagen müssen, also was ich sagen möchte, ist, die Artworks sehen cool aus. Sie sind ein bisschen natürlich chinesisch angehaucht. Ich glaube, die sind auch wieder eine Referenz auf das Year of the Dragon, wahrscheinlich.
Genau, Year of the Dragon, wo wir auch noch einen Dragon-Token, einen Steel-Hellkite, einen Mountain, der wirklich, wirklich, wirklich hübsch ist, einen Korvold und ein Drachengewitter bekommen.
Mhm. Und genau, und diese Promos, die sind natürlich cool, aber ist natürlich so ein bisschen die Frage, sind das die Promokarten, die einen dazu bewegen, Standard zu spielen, wenn der Laden eigentlich einen anderen Fokus hat? Also, du hast ja schon gesagt, es ist ein Legacy-Modern-Commander-Laden, mein Laden, der 42 Southside in Berlin. Ich musste gerade irgendwie 42, ich wollte gerade irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, worauf ich gerade mein Gehirn kurz geschaltet hat. Ist halt hauptsächlich Pioneer und auch Commander. Jetzt gab's halt die Ankündigung letzten Freitag so, ne, ab sofort ist halt auch Standard Showdown wieder ein Ding. Und wo wir halt normalerweise bei einem Pioneer-Event immer so, ich sag mal, 16, 20 Pioneer-Spieler haben, sind momentan 6 interessiert an Pioneer. An Standard. Und das ist halt eben das Ding. Ich bin mir halt nicht sicher, was sie vorhaben. Ich glaube, also, oder anders gefragt, was glaubst du, hätte es denn gebraucht, um eben Standard zu revitalisieren? Weil das ist ja wirklich das Ding. Leute brauchen einen Einstieg ins Format, eine Implikation so, hey, deswegen willst du Standard in deinem Local Game Store spielen. Und ich würde auch dahergehen zu sagen, dass es auch gut ist, dass Magic ein gesundes und funktionierendes Standard hat. Aber was ist denn so der Einstieg oder wie kriegt man denn die Leute dazu, Standard zu spielen?
So nicht.
Ja.
Man hätte es machen können, indem man gute Promos verteilt. Jetzt werden schon 1000 Leute in die Kommentare unten reingeschrieben haben, es wird noch mehr Promos geben, keine Sorge. Ja, wir wissen, es gibt auch noch Standardländer. Großartig, wunderhübsche Standardländer, wo der Gewinner 1 bekommt.
Ja.
Wir haben damals packweise diese Standard-Showdown-Booster rausgegeben. Teilweise, wenn genug Leute da waren, 2, 3 Stück. Wo halt immer 3, 4 richtig krasse Karten drin waren. Mhm. Da war halt wenig Müll drin. Man konnte auch mal Müll draus ziehen. Aber das war wirklich selten. Und da muss ich halt sagen, das war halt cool, den Leuten halt diese Möglichkeit zu geben, damit was zu machen, statt irgendwie hinzugehen und sagen, ja, also wir haben hier eh noch Promos rumliegen, die gebt ihr jetzt beim Standard Showdown raus, weil wir keine Ideen mehr haben. Und dann, was machen wir denn dann? Ah ja, dann habt ihr hier noch, wisst ihr was? Standardländer.
Ja.
Wie gesagt, damals waren auch immer ein Standardland, war damals tatsächlich immer mit drin.
Mhm.
Und die waren damals auch Geld wert. Also die haben, heutzutage kriegst du die Inseln oder so für 50, 60 Cent aus dem Standard-Showdown von damals. Mhm. Aber es waren einfach coole Karten dabei. Und diese starken Karten, muss ich echt sagen, die sehe ich hier nicht.
Ja.
Und man hat halt so einen Boost dabei bekommen, wo man damals halt, ich weiß noch, irgendwelche Karten auch aus Guilds of Ravnica zum Beispiel in den Standard Showdown sein, konntest du Schockländer rausziehen.
Ja.
Das war das First Reprint Schockländer. Und dieses Standard Showdown Booster hat irgendwie 7, 8 Euro auf Cardmarket gebracht.
Ja.
Was du noch on top bekommen hast, plus deine Preisbooster, plus allem drum und dran.
Mhm.
Was kriegst du jetzt? Richtig. Basic Land.
Ja.
1, das war's.
Ja, total. Und das ist halt das Ding, ne? Vor allen Dingen, was mir halt auch so ein bisschen fehlt, ich wäre ja nicht mal uninteressiert, Standard zu spielen, wenn es denn auch sowas gäbe wie irgendwie so ein, diese Challenger-Decks, die wir ja auch schon seit Monaten vermissen.
Oh, ja.
Und das wäre halt so ein Ding, wir hatten das letzte Mal, als wir über Standard-Challenger-Decks gesprochen, auch drüber gesprochen, wie interessant manche Karten eben auch für Pioneer sind. Und ich weiß noch, ich habe meine Goldspan-Dragon, die zu dem Zeitpunkt echt teuer waren, habe ich eben aus diesem Challenger-Deck geholt. Und ich glaube, ich habe mir sogar im Laufe der Zeit alle einmal geholt, einfach nur, um halt eine solide Landbase zu haben, um halt diese ganzen Staple-Karten zu haben und so weiter. Und es sind echt sehr gute Produkte für eben 60 Karten Constructed. Zumindest halt, wenn man im Rahmen Standard und Pioneer irgendwie denkt. Und Standard wäre ja genial, weil du könntest halt so ein richtig geiles Event machen im Sinne von, hey, welcome back to Standard oder sowas. Jeder kriegt so ein Challenger-Deck ausgehändigt und mit dem könnte man dann nächsten Freitag wieder wirklich so ein Standard beleben. Man könnte das so richtig machen. Aber aktuell
Leute hätten ein Deck.
Genau, man hätte erstmal so ein Deck und man
du gibst den Leuten ein paar Booster.
Total.
Die Leute passen ihr Booster an, kommen nächste Runde wieder, sagen, hey, voll geil, hat Spaß gemacht. Komm, wir spielen mal Standard. Dann wird's 1, 2 Hansel geben, die sagen, hier, nimm meine Kreditkarte, Cardmarket.
Ja.
Und die haben dann zwar die Top-Standard-Decks. Ist erstmal egal. Hauptsache, du hast eine Community wiederbelebt. Und das funktioniert so einfach
total
mit so Standard-Challenger-Decks.
Total. Und vor allen Dingen, das geht ein bisschen darauf zurück, das, was wir damals hatten mit den Battlebären, als sie zu Gast waren im Podcast, wo sie ja auch gesagt haben, so von wegen, hey, es fehlt halt der Entry-Point für eben neue Spieler. Und das hättest du mit so einem Produkt halt eben gut schaffen können. Und dann würde ich ja tatsächlich die Standard-Promos jetzt auch, sag ich mal, außen vor lassen. Aber das wäre ja zumindest ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, die nächste Store-Championship, die ja auch wieder Standard sein werden muss, da hätte ich wenigstens was, wo ich sagen könnte, hey, das Mono-Red-Challenger-Deck von Standard, gib's mir, ich pack da noch irgendwie ein paar Chandra Stress to Kill rein, die ich für Pioneer habe oder so, und dann probiere ich mein Bestes. So, da habe ich wenigstens ein Incentive, da hinzugehen. Aber mich jetzt hinzustellen und wirklich so irgendwie jetzt zu gucken, okay, ich kaufe mir jetzt Aspa Legends zusammen, einfach nur, damit ich einmal an dieser Sword Championship mitkomme. Dann Aspa Midrange ist gerade laut halt MTG Goldfish so teuer wie so das durchschnittliche Pioneer-Deck, wo ich mir denke, hä? Nee, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Oder Domain oder sowas. Das sind ja auch, das Ding ist ja auch, dadurch, dass wir 3 Jahre lang die gleichen Karten haben, sind ja all die Best-Karten in Pioneer gleichzeitig auch die besten Karten eben in Standard. Also wir haben auch hier den Need, Sheoldred zu spielen. Wir haben Leyline Binding, die du spielen musst. Wir haben Wedding Announcements. Wir haben all diese, sag ich mal, Super-Staples immer noch drin. Denn ich erinnere euch, ich habe auf whatsinstandard.com nachgeguckt, das erste Set ist Innistrad Midnight Hunt vom Ende 2021. Das kommt mir schon so ewig her. Also wirklich, da kommt mir vor, da habe ich gerade einen Podcast gestartet. Da hatten wir schon Innistrad Midnight, also so lange ist es nicht her. Aber trotzdem, es kommt einem so ewig lang vor. Und diese alten Karten schleifen wir immer noch mit runter. Und für mich ist das halt wirklich so ein Hindernisgrund zu sagen, halt, okay, ich möchte mit diesen Karten irgendwie auch nicht mehr spielen, weil ich, wenn ich Standard spiele, soll es sich wirklich ganz anders anfühlen und halt so ein bisschen was Frischeres da bieten als das, was wir jetzt gerade haben. Und ähnlich sind es ja auch andere Content-Creatoren, die hauptsächlich Standard machen. Es gab ein sehr clickbaity zugegebenermaßen Video von ConvertGoBlue, einem der größten Arena-YouTuber da draußen, der quasi das betitelt hat mit I'm retiring. Und im Endeffekt hat er in einem Monolog so ein bisschen darauf gesagt, dass er gesagt hat, okay, jetzt retire ich noch nicht den Kanal, aber es wird irgendwann passieren, weil er jeden Tag ein Video zu Standard macht im Best of One. Und dem das halt einfach zu langweilig ist, weil er in 80% der Fällen geht er gegen Mono-White irgendwas oder Mono-Red-Aggro irgendwie dagegen, weil die Leute natürlich auf Arena einfach nur schnell was zusammenwerfen, um ihre Quests zu beenden und halt Best of One einfach ein bescheidenes Format ist und dann darüber hinaus noch Standard halt super alt ist und es immer die gleichen Karten sind. Und er halt dann auch sagt, da muss sich irgendwas ändern, Standard muss irgendwie interessanter werden. Und keine Ahnung, wie siehst du diese ganze Situation? Ist Standard zu alt, zu langweilig, zu eingesessen?
Ja, absolut. Das erinnert mich ganz stark an das erste Mal, wo sie seit langem an dieser Rotationssache gedreht haben und wir auf einmal unendlich lange Eldraine drin hatten. Also nicht Wilds of Eldraine, sondern Throne of Eldraine. Wo wir unendlich lange mit Bone Crusher Giants und so einem Müll im Standard leben mussten, weil es halt einfach so ein Rotationsproblem gab. Und ja, jetzt könnte man hingehen und sagen, yo, also Sheoldred ist halt teuer, du musst sie halt kaufen, damit du Standard spielen kannst. Und damit sie ihren Wert weniger schnell verliert, behalten wir sie länger am Standard. Und dann denke ich mir so, was sind das für Leute, die diese Entscheidung treffen? Erstens, es gibt doch keinen sekundären Markt. Und zweitens, als ob Standard Preise macht. Also das kann mir keiner erzählen, dass Standard so Preise macht. Selbst wenn wir jetzt die Spielerschaft von Standard hätten, die wir vor, keine Ahnung, 5 Jahren gehabt hätten, würde Standard keine Preise mehr machen. Dann würden Modern und Commander und auch Pioneer immer noch mehr Preiseinfluss haben wie Standard. Und da jetzt hinzugehen und ohne eine Ahnung zu haben. Ich habe ja generell schon öfter die Theorie aufgestellt, dass sie einfach keine Ahnung mehr haben, wie ihr Spiel funktioniert, sondern alle bei Wizards of the Coast nur noch Commander spielen oder Draft. Das zeigt's doch. Sie stehen hier vor einem Problem, dass sie in Standard keine Karten verkaufen und Standard ist nun mal das Einsteigerformat. Und sie lösen es, indem sie was tun? Den Wert der Karten länger halten, damit Leute länger mit ihren Karten spielen können. Das ist nicht das Ziel von Standard, das ist das Ziel von Pioneer.
Und das ist halt wirklich das Ding, dass man halt, ich glaube, weil es gab ja auch in diesem Revitalizing-Standard-Artikel, gab es ja auch diesen Tweet von Aaron Forsythe, der quasi sagt, okay, Standard-Play hat aufgehört in vielen Stores, so, hat die Community gefragt, was denn der Grund ist. Und ich glaube, viele Leute haben damals geantwortet, so, die Rotation hält mich davon ab, in Standard einzukaufen. So. Und ich glaube, sie haben den falschen Schluss gezogen, dass sie die Rotation verlängern wollen oder verlängern müssen, damit mehr Leute einsteigen. In Wirklichkeit ist ja genau der umgekehrte Fall, dass die Leute, wenn es länger holt, werden die Karten teurer, gerade wenn sie stark genug sind, in Pioneer und Modern und Legacy-Play zu sehen, wie bei Sheoldred, dann kauft man ja erst recht nicht in ein Format ein, wenn es genauso teuer ist wie das mehr powerful und garantiert nicht rotierende Format, halt Pioneer, Modern oder Legacy. Und für mich wäre ja fast ein Anreiz zu sagen, irgendwie, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, gegen Sheoldred zu spielen, dann gehe ich zu Standard, weil ich weiß, dass da das Set schon bereits rausrotiert ist. Oder sagen wir mal Wandering Emperor oder sowas. Und ach, keine Ahnung, ich finde, Standard überschneidet sich mit meinem Lieblingsformat einfach noch ein bisschen zu sehr. Und die Identitäten sind noch nicht klar genug, sag ich mal, gezogen. Und da fände ich es halt wirklich fast wirklich noch besser, wenn wir halt wirklich diese Standardrotation gehabt hätten, dass wir halt zumindest so ein paar andere Decks hätten. Weil es gibt zum Beispiel hier so ein paar Brews, die ich halt sehe, wie zum Beispiel das Caves-Deck, was mit Spelunking funktioniert. Oder halt ein Doppelgang-Deck, was halt versucht, so krass viel zu rampen, wie es halt geht, um dann mit Doppelgang irgendwie ganz viele Sachen zu klauen vom Gegner und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ah ja, okay, das sind irgendwie witzige Standard-Decks, die würde ich mir sehen, zusammenzuschieben, weil sie auch jetzt nicht besonders teuer sind. Aber wenn ich halt wirklich sehe, wir sind seit irgendwie 2,5 Jahren dabei, erstmal Midrange am Top of the Format zu sehen, denke ich mir auch, wo ist denn der Unterschied zwischen, oder anders gesagt, zwischen Rakdos Midrange im Standard und Rakdos Midrange in Pioneer, wenn die meisten Karten eigentlich das gleiche sind und halt die Standardversion aus irgendeinem Grund fast sogar noch, ja, die sind auf einer Preishöhe mit halt eben der Pioneer-Version, wo ich mir denke, was, warum zum Teufel soll ich denn dann einen Standard einkaufen? Und ja, es ist ein schwieriger Fall. Ich finde, sie sollten, oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Was wären so drei Schritte, die du dir empfehlen wollen würdest, um quasi diese Standardgeschichte wieder hinzukriegen? Und glaubst du, dass Standard notwendig ist, dass quasi Magic gesund ist?
Ja, die Antwort ist ja. Standard ist der Einstieg.
Ja.
Und Standard ist der Einstieg für ganz viele Sachen. Wir brauchen eine Art von Challenger-Decks oder Planeswalker-Decks oder sonst was. Mhm. Aber wir müssen damit halt eine Möglichkeit schaffen, Standard auch eine Identität zu geben. Wir müssen neue Leute reinbringen und wir brauchen weniger Produkte, die super verwirrend sind. Wir brauchen Einsteiger-Decks, die nicht das zig Milliardste Commander-Deck sind bei irgendeinem Dreckset nebendran, Entschuldigung, es sagen zu müssen.
Ja.
Und dann auch nicht vier Stück davon, sondern wie wäre es mal mit einem Starter-Deck? Und was ich als drittes sehr, sehr wichtig finde, das zu pushen in Stores ist relativ wichtig, dass man sagt, Commander hat Commander ist so das was All-Time-Glory-Ding. Okay, da verdienen wir eh genug Geld dran. Aber wir brauchen einsteigerfreundliche Sachen, wir brauchen weniger Sachen, die da reinkommen und schnellere Rotationen.
Ja.
Und wir brauchen die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Standard zu spielen.
Total.
Und all das hatten wir vor 5 Jahren.
Ja.
Da waren pro Jahr 3 Sets und ein Zusatzset, was nicht standardlegal war. Ja, das war's. Da gab's einmal im Jahr ein Commander-Deck-Set. Jeder wusste, das sind die Commander-Decks. War egal. Und dann gab's Standard-Decks oder diese, erinnerst du dich noch an diese Gilden?
Die Guild-Kits.
Packs, diese Gilden. Guild-Kits, wo auch Standardkarten mit drin waren, die Leute haben wollten, wo aber auch Karten Richtung Modern drin waren, Deathrite-Chain oder so. Und alle Leute gesagt haben so, wow, das ist ja geil. Da kann man ja im Notfall von Standard zu Modern transformieren.
Ja,
nicht, dass man das ansatzweise hätte gekonnt, aber es war halt die Idee. Und es war so viel besser als der ganze Müll, sorry sagen zu müssen, was sie gerade machen mit für 2% Revenue, was sie heute, glaube ich, announced haben, dass sie 2% mehr Revenue gemacht haben. So hart alle Leute zu verkraulen und auf diese Kurzstrecke Leute auszupressen, ohne irgendwie ein anständiges Sachen zu. Es ist so.
Ja, absolut. Also ich würde mir auch wünschen, also ich würde dir auch zustimmen, Standard muss es irgendwie geben, es muss diesen Entry Point geben und ich finde auch, Standard ist immer noch die beste Option für Wizards of the Coast, ein Turnierformat zu wirklich zu feinsäuberlich zu designen, was wirklich balanced ist, wo du im optimalen Fall nichts bannen musst, wo Agro, Combo, Control und Midrange sich die Hand geben und so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip sich halt gegenseitig aufgeben. Und ich glaube auch, dass das Standardformat jetzt gerade nicht unbalanced ist. Es ist halt nur more of the same und immer wieder und mit jedem Set. Also man könnte fast sagen, weil wir eben über die Einflüsse von Call of Mana-Karten in Formaten gesagt haben, dass halt Call of Mana-Karten in Standard fast am wenigsten Einfluss hatten. Und das ist halt eben das Ding, was ich halt auch irgendwie, wo ich finde, es müssten halt einfach, es müsste halt einfach so eine Sache geben, wo man sagt, okay, wir haben hier einen klaren Entry-Point mit Challenger-Decks, die guten Value bringen, die sehr interessant sind, wo man direkt halt auch als Laden dass eben
Events mitmachen kann.
Das ist klar, ist so, hier starte mit Magic. Und dass man halt auch noch wirklich danach so offen ist und zu sagen, okay, Standard rotiert jetzt. Das heißt, die aktuelle Standard-Community, und das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mehrmals schon gemacht habe, sobald eine Rotation ist, löst sich so eine Standard-Community eben halt auf. Aber das ist ja kein Grund, sauer zu sein, denn dann wechseln sie höchstwahrscheinlich, wie in meinem Fall, zu Pioneer und sind dann weiterhin reliable Consumer und bleiben im Magic Game.
Dann sollten neue Leute kommen.
Und halt eben gleichzeitig die Turnierspieler, die sich dann halt auf einer Turnierebene quasi mit Standard eben auseinandersetzen. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Ankündigungen als das, was wir bekommen haben. Weil momentan gibt's eigentlich nur zwei Sachen. Den Originalartikel mit Revitalizing Standard und jetzt halt diese Events, die angekündigt worden sind. Und ich hoffe, da kommen jetzt noch Produkte. Und man könnte das ja auch abwechseln. Zu jedem neuen Standard-Set gibt's mal ein Commander-Deck, mal ein Challenger-Deck. Und dass man halt wirklich ein bisschen mehr Bewegung in die Sache reinbringt. Aber naja, Soweit erstmal zu unseren Gedanken zu den 3 Jahre Standard und ob es gut oder schlecht war für Magic the Gathering. Wie seht ihr das mit Standard? Spielt ihr Standard? Habt ihr in den letzten 3 Jahren Standard gespielt? Und wundert ihr euch auch über dieselben Karten, über die 3 Jahre verteilt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord.
Paper.
Und ich.
Wichtig, Paper.
Paper, genau, Paper, Standard.
Arena ist noch was ganz anderes.
Genau, und ich würde sagen, tatsächlich mit Blick auf die Uhr, überspringen wir doch das letzte Thema und gehen direkt ins Ask Us Anything. Marc, wo müssen die Leute denn hin, wenn sie denn uns Fragen stellen wollen für den Podcast?
Auf unseren Discord-Server. Ihr seht schon, wir haben uns Gedanken gemacht. Wenn ihr dort seid, könnt ihr direkt am Gewinnspiel teilnehmen. Oder wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, könnt ihr uns direkt eine Frage reinstellen. Und zwar in dem Bereich, wo wir von Radio Ravnica öfter mal reinschauen. Wir schauen alle Bereiche rein. Ja. Aber dort sind Sachen rein, die effektiv auf uns raufkommen, auf uns zukommen und Ähnliches. Dort gibt es den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns eine Frage stellen. Es muss nicht Magic-related sein. Wir haben auch schon eine Menge Nicht-Magic-Fragen und sehr weirde Fragen beantwortet. Danke dafür. Und naja, da könnt ihr eine Frage reinschreiben, dann auf Enter drücken und dann ist es gut. Ihr müsst keine Folgefragen machen, ihr müsst keinen eigenen Roman schreiben und Ähnliches. Ihr dürft mehrere Fragen stellen, ihr dürft mehrere Fragen stellen, so. Und die aber bitte einfach mit einem einzelnen Tab runtermachen, dass ihr mehrere Fragen hintereinander einfach reinschreibt.
Genau, und da gehen wir doch direkt mal in die Frage rein von Sabo, der fragt, wie würdet ihr aktuell die Farben ranken, also von schwächster bis zu stärksten? Was ich sehr spannend finde, weil wir haben ja schon mal über das Color Pie vor langer, langer Zeit gesprochen. Und das ist auch was, was ich immer noch beobachte, wo hier und da mal ja ein oder anderer Kommentar noch mal irgendwie reinkommt, wo die Leute sagen, okay, das stimmt doch gar nicht, weiß ist doch nicht mehr die schwächste Farbe. Wie würdest du das so ranken? Jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, die 5 Farben von Magic.
Oh, es kommt so ein bisschen drauf an, welches Format wir nehmen.
Sagen wir mal Legacy.
Also, wenn wir Legacy nehmen, ist es super easy, blau, beste Farbe. Ja. Danach kommt schwarz, eindeutig. Dann kommt rot, dann grün und dann immer noch weiß. Was die Bewandtnis hat, dass weiß im Legacy praktisch nicht mehr existent ist, hin und wieder mal für ein Solitude oder ein Leyline-Binding gespielt wird. Aber ansonsten ist weiß praktisch non-existent in dem Format mittlerweile. Wenn man jetzt Commander anschaut, wir haben halt so viele starke weiße Karten bekommen. Im Commander war aber auch damals schon in unserem Ranking rot unter weiß, weil weiß alleine so eine geile Splash-Farbe ist, die man überall reinquetschen kann, um noch Smothering-Type reinzubekommen. Und jetzt noch so viele andere gute Karten. Und rot war halt so, ja, was willst du spielen, Blood Moon? Da hat keiner mehr Spaß am Tisch.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, in Pioneer, boah, das ist interessant, ne? Ich würde jetzt einfach nur aus dem Bauchgefühl, ohne jetzt irgendwas nachgeguckt zu haben, ich würde sagen, schwarz ist die beste Farbe, weil eigentlich immer irgendeine Art von Rakdos oder Mono Black Deck irgendwie an der Spitze war, schon immer historisch irgendwie. Dann vermutlich rot, grün,
bin ich bei dir.
Weiß, na, blau, ja doch, blau kann eigentlich schon weiter unten sein, weil blau alleine stehend hat eigentlich nur in den Momenten funktioniert, wo Mono Blue Spirits oder Mono Blue Tempo gut funktioniert hat. Und eigentlich war es immer die Paarung mit weiß für Control. Und diese Paarung, also wenn man die Gildenpaare quasi noch mal ranken würde, wären die deutlich weiter höher. Aber ich glaube halt wirklich, dass halt grün, dadurch, dass es halt immer sehr stark war, einmal in dem Nixos Ramp Deck und einmal in dem Gruul Deck, aber auch da halt eben rot eigentlich immer eine Rolle mitspielt. Und halt eben rot ist auch kombiniert mit blau in dem Is It Phoenix Deck. Und ich glaube, das wäre so mein Ranking. Also schwarz, rot, grün, blau, weiß, blau. Und weiß halt noch ein bisschen, weil halt Mono White Humans war echt eine lange Zeit historisch gesehen eine super relevantes Deck im Format. So.
Aber finde ich spannend. Also ich hab mal gerade MTG Goldfish aufgerufen für Top Creatures, Top Spells und so weiter.
Ja.
Und da ist keine einzige grüne Karte bei.
Oh, wow, okay. Ja, okay, vielleicht gehe ich auch ein bisschen zu historisch irgendwie dran. Also Mono Green hatte mich auf jeden Fall ganz schön gebrannt, merkt man, glaube ich, an dieser Auflistung. Ja. Aber ja, mal gucken. Sehr, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Dann haben wir eine Frage von Havelock. Und ich habe mal ein bisschen hochgescrollt, um auch mal die älteren Fragen ein bisschen zu sehen.
Oh ja.
Mit welchem Planeswalker-In würdet ihr gerne mal ausgedehnten Kneipenabend verbringen? Also mit welchem Planeswalker würden wir denn mal ganz gerne so ein bisschen Party machen oder ein bisschen was trinken gehen, ein bisschen was labern. Hast du da direkt einen Planeswalker im Blick oder wo du denkst, okay, das könnte spannend sein?
Also ich könnte jetzt natürlich sagen, so die obligatorischen Schelme, die jetzt sagen, ja, natürlich, Liliana of the Veil. aber wenn wir die mal rausnehmen, aus dem Grund, weshalb ihr andauernd an die denkt, wahrscheinlich würde ich, es ist ein bisschen schwierig, weil die halt alle irgendwie ein bisschen zugeballert mit irgendeinem Kram sind und alle irgendwie weird sind. Ich glaube, am coolsten, einfach nur, um sich drüber zu unterhalten, was so passiert ist und über die Geschichte und so weiter, wäre, glaube ich, Sharkan. Mm. Also Sarkan, ja. Weil er halt mit diesem ganzen Bolas und böse Seite, gute Seite, Drachen, Zeitreisen und so weiter, wahrscheinlich eine Menge zu erzählen hätte und es nicht langweilig würde. Ich glaube, das wär's.
Ich habe auch gerade mal überlegt, also nehmen wir mal an, also gehen wir jetzt mal nicht von der aktuellen Situation aus, sondern gehen wir davon aus, dass alle Planeswalker auch leben noch. Also ich glaube, wer echt cool wäre, mit ihm zu trinken, wäre Deck Faden. Weil er halt einfach als so ein bisschen entspannter, wenig heroisch, weniger so. Also er wirkt halt einfach wie ein cooler Dude. Weißt du, was ich meine? Halt einfach so ein bisschen, ich glaube, der kann gute Geschichten erzählen. Ich glaube, der kann, da kann man wirklich ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten wahrscheinlich, was super witzig wäre Ugin. Einfach so, ne, wie war damals so die Kindheitsgeschichte? Welches Kind, du oder Nicole Bolas, hat mehr irgendwie Aufmerksamkeit von der Mutti bekommen oder so? Ich glaube, da können wir auch schon irgendwie ein bisschen witzige Geschichten ableiten. Dann die nächste Frage von General Götterspeise, der fragt: Gab es in eurer Magic-Geschichte einen eigenen Brew, an den ihr euch immer noch gerne erinnert? Vielleicht ein Deck, was unerwartet funktioniert hat, aus dem euer favorisierter Spielstil entstanden ist oder den Gegner einfach hart auf kaltem Fuß erwischt hat? Hast du ein Deck-Brew, an den du dich gerne noch weiter erinnerst?
Mehrere tatsächlich. Es hat leider nichts mit dem aktuellen Game-Stil von mir zu tun. Es gibt monogrün Wölfe mit Call of the Pack oder so heißt die Karte, die halt für jeden Forest, den du kontrollierst, einen Wolf erscheint. Großartig, weil einfach nur so viele Länder raussuchen wie möglich und das Ding spielen so oft wie möglich. Ich hatte einen Topter-Swords-Combo-Deck, bevor es cool war. Das zu haben. Da habe ich damit auch damals tatsächlich als erstes Legacy-Versuch Brew was zu machen. Und das, was ich mich am meisten dran erinnere, ist ein grün-schwarzes Combo-Deck mit -1/-1 Marken. Mit Karten wie dem Schmeißfliegenbefall, der halt sagt, immer wenn eine -1/-1 Marke irgendwo draufgelegt wird, legst du eine -1/-1 Marke auf irgendeine Karte oder auf irgendeine andere Kreatur. Und wenn eine Kreatur mit der -1/-1 Marke stirbt, legst du die -1/-1 Marke woanders drauf. Und dann konntest du halt, wenn du zwei davon hattest und so eine grüne Verzauberung, die sagt halt, immer wenn eine -1/-1 Marke draufgelegt wird, hast du einen Elfen bekommen, hast du halt das ganze Board vom Gegner dort abgeräumt. Und das war halt so strong mit so einer Scarecrow bei, die halt auch irgendwie mit -1/-1 gearbeitet hat und da halt die Marken runtergenommen hat, weil das waren ja diese Schattenmond, also Shadowmoor-Zeiten, wo halt auch viel eben mit Bestow und so weiter gearbeitet wurde. Und naja, ich werde mich da ewig dran erinnern, weil irgendwie, ich hab's aus irgendeinem Grund geschafft, dass jede Karte, die ich besessen habe in diesem Deck, mit einer anderen Karte gekombot hat.
Spannend.
Und das war so insane damals, dass keiner wusste, wie man dieses Deck besiegen sollte.
Witzig. Das klingt echt ziemlich cool. Also, wenn ich tatsächlich bei mir an eigene Deckbrews denke, da muss ich an meinen Riesen-Fail von meiner Anfangszeit denken, wo ich Standard gespielt habe. Damals noch das aktuellste Set war Dominaria. Nicht United, das Original Dominaria. Und damals zu der Zeit habe ich halt eben noch Standard gespielt. Und ich weiß noch, ich war wie absolut jeder neue Magic-Spieler komplett fasziniert von Lifelink. Und habe im Endeffekt ein Orzhov Life Gain Agro Midrange Deck gespielt. Und da sind so fabelhafte Karten drin wie dreimal Sacred Cat oder Aerial Responder, ein 3-Mana 2-3 mit Flying Vigilance und Lifelink. Und natürlich als Top-Ender Lyra Dawnbringer und Crested Sunmare, eine Karte, die mir ja bis heute noch am Herzen liegt tatsächlich, weil sie einfach so witzig ist. Immer wenn man Leben dazu bekommen hat, bekommt man einen 5-5 weißen Horse-Creature-Token und andere Pferde, die man kontrolliert haben, Unzerstörbarkeit. Und aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre eine gute Idee, ein paar Planeswalker reinzupacken. Deswegen sind hier 2 Gideon of the Trial und 3 Khan Zion of Urza drin. Zusammen mit Heart of Kirin und Aether's Fear Harvester. Also, ich glaube, das war so ein Deck, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt werde ich richtiger Magic-Hardcore-Gamer. Ich baue meine eigenen Decks, ich werde richtig krass darin sein. Und ich habe, glaube ich, damals super viel, also es ist kein teures Deck gewesen, aber ich glaube, ich habe über 100 Euro ausgegeben für die Einzelkarten, weil die auch damals super teuer waren. Also so ein Gideon, so ein Khan, Zion of Urza und selbst Heart of Kirin waren halt sehr teure Karten damals. Und dann habe ich das gespielt und halt so krass auf die Fresse bekommen. Und das war auf jeden Fall ein Ereignis mit meinem eigenen Brew, wo ich gelernt habe, Deck bauen und Deck spielen sind 2 unterschiedliche Skills. Und vielleicht bin ich bei dem einen ein bisschen besser als bei dem anderen. Aber ja, das ist auf jeden Fall was ich nie vergessen werde. Dass man sehr viel Geld verbrennen kann, wenn man was herumbrut und sich sehr, sehr sicher ist, dass es eine geniale Deckliste sein muss. Und dann vielleicht noch als allerletztes von Jan Tenner eine kleine Frage. Und zwar TKKG oder 3 Fragezeichen? Ein
TKKG.
Battle der Hörspiele.
Easy. Echt? Easy. Was aber nicht an dem Hörspiel liegt.
Sondern?
Weil es gab damals, ja, der setzt euch ans Feuer, ja, der Mann mit den grauen Haaren, der urig alt ist, erzählt wieder. Gab es für, ich glaube, Windows 2000 oder 98, bin mir nicht sicher, gab es TKKG-Spiele, Lernspiele.
Oh, spannend.
Wo man Fälle von denen nachgespielt hat. Ich kannte nichts davon. Ich wusste nicht, wie sich das anhört, gar nichts. Ich habe nur diese Spiele gespielt, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es das als Hörspiel gibt. Und jetzt bin ich neulich, als ich wo sind wir denn hingefahren? Wir sind irgendwo hingefahren und ich habe das nochmal angemacht. Und eine der ersten Folgen beginnt damit, dass ein Typ einfach mit einem Scharfschützengewehr random auf Autos schießt, mitten auf der Autobahn. Und das ist krass. Heutzutage sind die TKKGs nicht mehr so krass. Ja. Aber damals, es ging um Drogen, es ging um Alkohol, es ging um Schusswaffen, es ging um irgendwelche Entführungen und was nicht alles. Und das war so viel krasser als alles, weil ich habe das 3 Fragezeichen danach mal eingehört und habe ich dann festgestellt so, ja, das ist nicht so, das ist nicht so krass, das ist nicht so geil. Deswegen ist es für mich TKKG. Plus, ich komme mit dem Ohrwurm nicht mehr raus. Wenn ich es lese, habe ich direkt den Ohrwurm vor dem Titelsong.
Sehr gut, sehr gut. Bei mir ist es tatsächlich 3 Fragezeichen, aber es hat auch eigentlich keinen wirklichen Grund, weil ich glaube, ich habe halt nie TKKG wirklich gehört, was keine bewusste Entscheidung war. Aber ich kann mich halt tatsächlich noch erinnern, in meiner Kindheit, wir waren häufig, hatten so Campingurlaube an irgendwelchen Campingplätzen rund um Deutschland. Unter anderem auch irgendwo an der Nord- oder Ostsee, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und da hatten die halt einen Kiosk. Und da an dem Kiosk hatten die halt ein Drehspindelregal quasi, wo sie einfach allesamt Kassetten von 3 Fragezeichen hatten. Und ich durfte mir, wir waren da irgendwie 2 Wochen Urlaub oder so, ich durfte mir jede Woche eine Kassette davon quasi aussuchen und dann halt bei uns im Wohnwagen hören. Und das ist irgendwie so eine Erinnerung, die mir im Kopf geblieben ist. Und ich habe wirklich seit meiner Kindheit nicht mehr 3 Fragezeichen gehört und auch TKKG natürlich nicht. Ich bin dann irgendwann zu den Harry Potter Hörspielen gelesen von Rufus Beck geswitcht. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann 3 Fragezeichen. Aber ich bin auch kein Verfolger von 3 Fragezeichen. Es gibt ja mittlerweile auch riesen Merch und ich habe gesehen, dass das Planetarium in Berlin hat ja auch so Live-Hearing-Sessions, wo du dann teilweise so Bilderelemente dann in der Planetarium-Decke dann auch hast und so. Also,
und da kommen bis heute, glaube ich, auch neue Folgen raus.
Oh ja, stimmt.
Alles täuscht.
Ja.
Von TKKG, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Ich habe übrigens mal gerade nachguckt. Das Spiel, was ich damals gespielt habe, ist von 1997.
Sehr geil. Ob das heute noch funktioniert?
Wahrscheinlich nicht. Es läuft auf DOS.
Ja, ja. Ach ja.
Windows 3.11, 95, 98 und NT.
Oh.
Also es war nicht mal 2000, es war 98.
Sehr cool, ja. Da müsste man auf jeden Fall mal einen Retro-PC aufsetzen und das mal irgendwie drauf installieren. Ja, aber ich würde sagen, das erstmal soweit vom Ask Us Anything. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen an uns habt, entweder zu Magic, zu uns persönlich, zu irgendwas, was euch auch immer interessieren könnte, geht in den Discord, nehmt an dem Gewinnspiel teil von Holy und genau, stellt eure Fragen in unseren Ask Us Anything Thread. Wenn ihr uns dabei noch unterstützen wollt, könnt ihr entweder uns direkt finanziell supporten auf patreon.com/gamery und da als kleines Dankeschön kriegt ihr den Podcast da in voller Länge in Videofassung zur Verfügung gestellt, sobald der fertig ist. Wenn ihr uns ohne Geld auszugeben, unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun, indem ihr bei YouTube uns abonniert, sowohl bei mir, Gamery, als auch bei MTG Blackset mit einem fabelhaften Redesign, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr schönes neues Logo, neues Thumbnail, sieht sehr, sehr cool aus. Schaut doch gerne mal vorbei, gebt dem Marc da gerne ein Abo und auch liked gerne durch die Videos. Auf Spotify könnt ihr uns mit 5 Sternen bewerten. Das hilft uns, eben weiter gefunden zu werden und weiter zu wachsen. Wir haben natürlich beide auch Social Media, Instagram und Twitter. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal der Hinweis, unabhängig vom Gewinnspiel auf Discord, sind wir natürlich auch gesponsert von Holy. Und ihr könnt bei weareholy.com/radioRavnica und mit den Codes Ravnica10 10% auf euren Einkauf sparen oder Ravnica5 5 € auf euren Ersteinkauf. Unabhängig davon, schaut in Discord vorbei, meldet euch für das Gewinnspiel. Es gibt 3 Starter-Set Deluxe zu gewinnen mit Shaker und ganz, ganz vielen Portionen zum Ausprobieren. Und darüber hinaus natürlich noch ein besonderer Dank an unsere Gold-Unterstützer auf Patreon, da namentlich zu erwähnen Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Summonim, Steffen H. und Trollfaust, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.